Ja, wir wollen heute Morgen über Israel reden. Ich habe das sicher vom Zeitschrift mitbekommen, dass ich unterwegs bin, gerade in der Schweiz. Ich war schon in Islikon, gestern in der Raum Basel und habe da über Israel geredet. Und ja, Israel heute Morgen in aller Munde. Heute Nacht, das begann so um 11 Uhr nachts, begann ein massiver Angriff von Iran gegen Israel. Das waren Hunderte von Drohnen und Raketen, die gegen Israel geschossen wurden. Gott sei Dank, ein großer Angriff ohne Erfolg. Ja. Ohne Erfolg, da dürfen wir wirklich dankbar sein. Ja, es hat sich vieles verändert seit 7. Oktober letztes Jahr. Eine Änderung, die für viele auch schwer einzuordnen ist. Und trotzdem wollen wir es ein wenig biblisch verstehen wollen. Ich glaube, das Wort Gottes gibt uns eine sehr klare Antwort, wo es mit Israel hingeht. Eine klare Antwort, welchen Plan Gott schlussendlich mit Israel hat und wo auch diese ganze, ich sage jetzt nicht so angenehme Situationen, diese sogenannte Trübsäle, die auch über Israel gekommen sind und noch kommen werden, ein schlussendliches Ziel haben. Ein schlussendliches Ziel, das auch Israel ihm erkennt, Jesus Christus. Und aus diesem Standpunkt sollten wir auch Israel verstehen. Ich werde heute Morgen, da es im Rahmen des Gottesdienst ist, nicht der Langversion dieser Vortrag halten, sondern der Kurzversion. Ja. Der Kurzversion ist auch schon lang genug, aber wenn ihr der Langversion braucht, dann könnt ihr morgen, bin ich in Adelboden oder noch in Interlaken oder in Thun, und dann werde ich die längere Version halten, wenn ihr dann noch mehr Info braucht. Und ja, ich möchte aber mit Gebet anfangen. Aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du eine Botschaft für uns hast. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und so können wir auch Israel durch dein Heilsplan einordnen und verstehen. Auch verstehen, wie wir uns gegen Israel stellen sollen. Amen. Ja, wir wollen als erster Text Jesaja 62 öffnen. Wir haben den Text aus Psalm 126 ja schon gehört, und da geht es ja, Vers 1, wo es steht, als der Herr die Gefangene Zions zurückbrachte. Das ist natürlich ein Psalm in Bezug auf die Gefangene in Babylon, wo er sie zurückbrachte im Land Israel. Aber die Gefangene, das können wir auch der Auszug aus Ägypten sehen. Gefangenschaft ist auch eine geistliche Gefangenschaft, in dem sich der Mensch befindet. Das Auszug aus Ägypten war ja von Knechtschaft zu Freiheit, von Knechtschaft der Sklaverei hin zu Freiheit bei Gott. Und diese Art Knechtschaft befindet sich Israel heute noch. In der Knechtschaft der Sünde, in der Sklaverei der Sünde. Und dieses Erlösungswerk Jesu Christi gilt natürlich auch für Israel. So wie damals, so auch heute. Ja, im Psalm 62, Jesaja 62, da lesen wir, wie Jesaja uns ruft, Gott keine Ruhe zu geben. Gott kein Ruhe zu geben, bis sich etwas erfüllt. Die Frage an uns, geben wir Gott Ruhe? Oder nehmen wir diese Worte ernst, wo es steht, 62, Vers 6 und 7, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er zum Ruhm auf Erden setzt. Bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Bis Jerusalem seinen Platz wieder einnimmt, zu der Gott es bestimmt hat. Gibt Gott keine Ruhe. Ja, was ist das, dieser Gedanke, gibt Gott keine Ruhe? Lass uns noch einen anderen Vers sehen. Wir gehen nochmal zurück zu den Psalmen. Und auch ein Teil dieser Pilgerpsalmen, wo Psalm 126 auch dazugehört, lesen wir in Psalm 122, Vers 6 und 9 folgendes. 6 bis 9. Bittet für den Frieden Jerusalem. Es soll denen wohl gehen, die dich lieben. Friede sei in deiner Mauer und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Nochmal Vers 6, bittet für den Frieden Jerusalems. Ein Gebet, wo viele Christen sprechen. Jetzt, wenn wir für den Frieden Jerusalem beten, was beten wir eigentlich? Was meinen wir, wenn wir für den Frieden Jerusalem beten? Heute in Jerusalem, in Israel keine Friede. Krieg und Kriegsgeschrei weltweit. Und dann noch dieser Höhepunkt in Israel. Diese heutige Nacht, dieser massive Angriff gegen Israel. Ja, was ist dieser Friede Jerusalem? Es ist ein Friede, der kommen wird. Es ist dieser Friede, wo dann Gott der Stellung Jerusalem wieder ganz neu einsetzen wird. Zu dies, zu was er bestimmt hat. Wir beten, Herr Maranatha, komme bald. Stimmt's? Das ist genau das gleiche Gebet wie der Friede Jerusalems. Herr, erfülle, was du verheißen hast. Hin zu dein zweiter Kommen. Hin ins tausendjährige Reich hinein. Dieser Friedensreich, wo Gott vorausgesagt hat. Und in dieser Friedereich, auf dem Weg zum Friedenreich, dieser tausendjährige Reich, wo wir um Offenbarung lesen, in Jesaja lesen und an anderer Stelle, spielt Israel eine markante, zentrale Rolle. Deshalb, für uns als Christen, wir müssen Israel biblisch verstehen und einordnen. Auch das Positive, aber auch das Negative. Alles hat einen biblischen Grund. Zuerst, der Hauptgrund, warum Israel durch Trübsale hindurchgeht, ist, dass der Satan ja gegen Gott kämpft. Es ist ein ständiger Kampf Satans gegen Gott. Wenn Satan die Gemeinde angreift, hat es ja einen Grund. Wir als Gemeinde Leib Christi. Das Leib Christi soll angegriffen werden, weil der Satan ja nicht interessiert ist, dass wir überhaupt wirken können. Jetzt müssen wir sehen, das Volk Israel ist zurück in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, als zu ewiger Besitz. Das Land, ob es uns passt oder nicht, ob es unsere Politiker passt oder nicht, hat Gott Israel verheißen. Dieses Volk, der damals schon da war und heute wieder zurück ist in dem Land. Nochmal, unsere Politiker passt das nicht. Der UNO passt das nicht. Aber wollen wir mit Gott streiten? Wollen wir mit Gott kämpfen? Ich glaube, da können wir nur eins antworten. Das sei ferne. Israel ist da, weil Gott es bestimmt hat. Ja, dieser ganze Kampf ums Land gegen das Volk ist schlussendlich Satans Kampf gegen Gott. Aber alles hat schlussendlich ein Ziel, weil Gott ein souveräner Gott ist. Am 7. Oktober 2023 ist der Gaza-Krieg ausgebrochen. Ein Krieg, wo unerklärlich war. Das, was am 7. Oktober geschah, war der größte Schock für das Land und Volk Israel seit der Staatsgründung Israel. Es war der größte Massaker gegenüber Juden seit der Holocaust. Der größte Massaker. Und nicht irgendwo in Europa oder irgendwo in einem feindlichen Land, sondern in dem Land, wo Juden in Sicherheit leben wollen. In dem Land, wo sie hingingen, um sich selbst zu verteidigen. Und an diesem einen Morgen hat alles versagt, was versagen kann. Der Armee, der Polizei, die Politiker, alles hat versagt. Der bestbewachte Grenze der Welt wurde zu einem einfachen Maschendrahtzaun. Es war nicht da. Der ganze Schutz, wo aufgestellt wurde, hat innerhalb kurzer Zeit versagt. Weil Israel hat nur einen Schutz. Das ist der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ja, und da kam es zu dieser Gräueltat gegenüber Juden, Israelis, wenn ich jetzt Israelis sage, meine ich auch Araber, sind an diesem Massaker umgekommen. Etliche Beduiner sind umgekommen. Etliche aus aller Länder der Welt sind umgekommen. Touristen. Es war ein Angriff nicht nur gegen den Juden, das war der Hauptziel, aber es war ein Angriff gegen die der freie Welt. Aber schlussendlich, auch in diesem Angriff, redet Gott. Das müssen wir einfach sehen. Wir wollen es noch verstehen. Also erstmal dieser Angriff gegen Israel. Jetzt in Israel, seit dem 7. Oktober, fragt man sich, ist Israel wirklich sicher, um zu leben? Heute Nacht bekam Israel wieder eine positive, ich sage jetzt mal, ja, Ermutigung, indem sie gesehen hat, dass die Sicherheitsmaßnahmen, welche sie gesetzt haben, die Antiabwehrrakete, alles hat gut funktioniert heute Nacht. Das waren nicht nur 10 Raketen, das waren hunderte Raketen und Drohnen. Alles hat funktioniert. Aber es ist immer diese Sicherheit, die man aufbaut, Sicherheit, welche Menschen aufbauen. Aber es gibt eine andere Sicherheit, auf dem sie aufbauen sollten und tun es noch nicht. Und das ist der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Es ist der Engel des Herrn, welcher sie immer und immer wieder begleitet hat durch die ganze Geschichte Israels. Es ist der Engel des Herrn, der sie durch die Wüste geführt hat und sie geschützt hat. Aber es ist der Engel des Herrn, der auch Gott der Vater sagt, er ist der Engel des Angesicht Gottes, wehe euch, wenn ihr gegen ihn sündigt. Die Geschichte Israel hat eng mit Jesus Christus zu tun. Es steht und fällt alles bei der Person Jesus Christus. Wir kommen noch dazu. Für Israel ab dem 7. Oktober über genau diese Gedanke gut. Wir haben keine Sicherheit. Wer garantiert uns Sicherheit? Kann es je Frieden geben mit den Palästinensern? Wenn von diesem Ort, wo Israel sich zurückgezogen hat, es zu einem Terrornest wurde, zu einem grausamen Terrornest, was wäre, wenn Israel auch vom Westjordanland sich komplett zurückzieht, wo die Grenze nicht mehr 20, 30, 40 Kilometer ist entfernt von der Hauptstädte, sondern Luftlinie von 10 Kilometer aus der Region Tel Aviv. Was wäre, wenn aus dem Westjordanland Rakete gekommen wäre? Wir müssen verstehen, Geschwister, wir müssen da ganz ehrlich sein. Ich will nicht zu viel politisch reden, das werde ich unterwegs noch genug machen, aber heute mehr biblisch. Aber wenn an diesem einen Morgen, 7. Oktober, der Hisbollah aus dem Norden ihre ganze Waffenarsenal gegen Israel gewendet hätte, wäre das gesamte Nordteil Israel eingenommen. Israel hat in diesem einen Tag keine Antwort bereit gehabt. Der ganze Norden Galiläa hätte wahrscheinlich in die Hand von einer Terrormiliz gekommen. Für kurze Zeit. Aber da wäre der Massaker gegenüber den Juden noch x-fach größer. Auch was der Massaker angeht in Gaza, müssen wir eins nicht vergessen. Das waren nicht nur Terroristen. Auf dem Moment, wo die Bevölkerung in Gaza gemerkt hat, dass der Zaun offen ist, das waren Kinder, Frauen, ältere Herren mit Stöcken, gegangen über die Grenzen, um zu plündern. Wo gestern die Rakete auf Israel geschossen wurden, haben die Menschen in Rafah, ja diese, wo ja Flucht suchen, gejubelt. Es ist eine unmögliche Situation. Wenn an diesem einen Morgen, 7. Oktober, auch noch ein Angriff von Syrien gekommen hätte, vielleicht parallel noch von Iran und noch andere Terrorgruppen aus Jordanien, aus Ägypten, da wäre der pure Chaos ausgebrochen. Es war schon eine zweitägige Chaos da am Grenze rund um Gaza. Es war keine Antwort bereit. Und in Israel sagt man heute, wo geht es hin? Wo geht die Reise hin? Israel führt jetzt ihren längsten Krieg seit dem Unabhängigkeitskrieg. 6-7 Monate schon. Krieg in Israel. Und keine Sicherheit. Die nördliche Grenze ist auch unsicher. Wo geht es weiter? Welche Lösung gibt es? Habt ihr das gemerkt? Am 7. Oktober oder am 8. Oktober waren alle Nationen der Welt für Israel. Ich habe meiner Frau gesagt, du wirst sehen, das geht 2 Wochen. Diesmal ein bisschen länger. Früher war es immer 2-3 Tage. Aber es geht 2 Wochen und dann wird sich die Blatt wenden. Weil Israel muss sich verteidigen, wird sich verteidigen und ein Krieg wird einen hohen Preis haben. Auf beide Seiten. Und wenn wir die Zerstörungsbilder in Gaza sehen, die sind grausam. Die sind nicht erfreulich. Aber wenn man vom Schuler kämpft, aus Gebetshäusern kämpft, wo die Zivilbevölkerung sich befindet, dann gilt es als ein internationaler Kriegsrecht, als Militärgebiet und somit der Resultat. Ja, der Blatt wendet sich. Nach 2 Wochen, wo Israel den Krieg angefangen hat, dieser Verteidigungskrieg, auf einmal UNO-Resolutionen gegen Israel. Wir müssen sehen, dass UNO wurde zu das antisemitische Körperschaft, der es heute gibt. Das schlimmste antisemitische Körperschaft. Der UNO hat sich ein Ziel, vielleicht nicht offiziell gesetzt, aber schlussendlich die Vernichtung des Staates Israel. Ob es uns passt oder nicht. Wir müssen nur die Resolutionen sehen des UNO. Und dann verstehen wir, wo geht die Reise hin? Warum dieser ganze Hass gegen Israel? Heute redet man über eine Zwei-Staaten-Lösung. Ist wieder salonfähig geworden. Ein-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten-Lösung. Geschwister, ihr müsst eins verstehen. Es gibt keine Lösung dieses Konflikts. Dieser Konflikt hat keine Lösung. Es hat eine biblische Lösung und diese Lösung wird kommen. Aber wir müssen eins verstehen, dass Gott eine Lösung hat. Gott sorgt dafür, dass es keine menschliche Lösung des Konflikts geben kann. Und somit, ob wir jetzt für eine Einstaaterlösung sind oder für eine Zweistaaterlösung, müssen wir eins verstehen. Lass uns eher uns da fernhalten von irgendeiner Lösung. Weil beide Lösungen sind das Ende des Staates Israels. Eine Zwei-Staaten-Lösung, das hat sich mit Gaza gezeigt, was sich da entwickelt hat. Israel hat sich komplett zurückgezogen. Das müssen wir eins für alle Mal verstehen. Das versteht unsere Welt nicht, aber viele Christen auch nicht. Es ist unglaublich, wie viele Christen heute anti-Israel sind. Vom schlimmsten Art und Weise. Nicht alles muss nämlich gut heißen. In Israel gibt es vieles, was schlecht ist. Wir müssen sehen, dass an diesem einen Morgen, 7. Oktober, da geschah etwas, was viele gar nicht wissen. Aber dieses Musikfest, der da war, das war nicht irgendein Musikfest. An diesem Musikfest stand eine riesige Buddha-Figur mitten in diesem Musikfest. Das erinnert uns das Gebet des goldenen Kalbs in der Wüste. Es war ein gottloser Fest. Und dieses Fest, da kamen ja über 350 um, hat eine viel größere Massaker gestoppt. Weil der eigentliche Ziel war die Stadt Aschkelon und nicht dieses Fest. Nur in ihrem Blutrausch vergaßen auch die Terroristen, was sie eigentlich wollten. Und so wurde ein viel größerer Massaker gestoppt. Wir müssen auch da das ganz nüchtern sehen. Gott teilt seine Ehre nicht. Das Land Israel hat eine Bestimmung, die Herrlichkeit Gottes. Und auch das Volk Israel muss verstehen, Buddha, Götze, auch das ganze Genderwahn ist in Israel salonfähig. Wenn man nur nach Tel Aviv mal geht und sieht, wie viel das ganze Gender eine große Rolle spielt in dieser eine Stadt. Eine Ideologie, die weit, weit entfernt ist von dem biblischen Verständnis, von dem göttlichen Verständnis. Ja, auch an dieser einen Morgen hat Gott geredet. Aber zurück, Ein-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten-Lösung. Israel zieht sich zurück von Gaza. Und was geschieht? Der Hamas, eine Terrororganisation, der zur Vernichtung Israel ruft, gewinnt diesen Raum. Und es wird zu einem Terrornest. Das würde kein Staat auf dieser Welt akzeptieren. USA ruft Israel, nicht gegen Iran zu reagieren. Moment. Hunderte Raketen werden geschossen und nicht reagieren? Es einfach über uns hingehen lassen? Das kann manchmal weise sein. Aber wir verstehen, wo es hingeht. Und wir verstehen, wo diese Reise hingeht. Ich habe gesagt, der Blatt wendet sich, die Nation wendet sich gegen Israel. Was haben wir auf der Straße, Bern, diese Demonstration vor dem Bundesplatz, was wurde für ein Slogan da gesagt? From the river to the Sea. From the river to the sea heißt, der Staat, sie nennen es Palästina, der Staat Israel sollte Jude rein werden. Ja, das klingt doch bekannt, nicht? Das Jude rein, dieses Slogan kennen wir schon aus einer sehr traurigen Zeit, aus einer sehr dunklen Zeit in Europa. Aber dieses Slogan ist wieder salonfähig geworden. Man hat es mittlerweile zum Beispiel in Deutschland verboten. Aber man kämpft nicht dagegen. Man kämpft nicht gegen diese Ideologie, der zur Vernichtung Israel ausruft. Aber wir müssen eins verstehen, Geschwister, dass die Vernichtung Israel war schon seit der Staatsgründung eigentlich indirekt, ich bin jetzt ein bisschen hart, indirekt akzeptabel für die meisten Nationen der Erde. Ich wage mal auch zu sagen, die meisten europäischen Länder. Ich sage heute auch die Schweiz. Warum? Damals 1948, 14. Mai 1948, Staatsgründung Israel. 15. Mai schreiben die meisten Zeitungen in Europa, jetzt werden die Juden ihre zweite Holocaust erleben. Nicht dies hätte der Titel sein müssen. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dass Israel in Sicherheit leben kann. Nein, sie werden ihren zweiten Holocaust erleben. Und kein Staat dieser Erde hat Israel damals geholfen. Außer Tschechien. Die Tschechei war eine Ausnahme in dieser Ausnahmesituation. Ja, es gab Organisationen. Es gab Militärorganisationen, die Israel geholfen haben. Aber die Staaten halfen Israel nicht. Sie haben damit gerechnet, dieses Land wird untergehen. Ging sie aber nicht, Gott sei Dank. Warum? Weil Gott gekämpft hat. Gott kämpfte für Israel. Das war nicht die israelische Armee damals. Auch nicht im Sechstagekrieg, auch nicht im Yom Kippur-Krieg. Schlussendlich ist es Gott, der für Israel kämpft. Und das müssen unsere Politiker verstehen. Unbedingt. Ja, wo geht dann die Reise hin? Wird Gott ständig für Israel kämpfen? Ich sage mal Antwort, schlussendlich schon. Wir wollen ein wenig in Sacharja hineinschauen. Und wir müssen verstehen, unter uns Christen gibt es ja zwei Arten, wie wir Israel verstehen. Die Israel einordnen, und da gibt es unterschiedliche Strömungen, die ganz Israel-Fanatiker bis solche, die es sehr nüchtern anschauen. Und dann gibt es eine andere Seite, die Israel nicht einordnen will oder nicht einordnen kann oder so geprägt ist aus einem alten Verständnis vom Wort Gottes, dass Israel gar nicht sehen kann. Das ist die sogenannte Bundestheologie oder Ersatztheologie. In dieser Ersatztheologie hat Israel keinen Platz. Ein Prediger aus den USA, der sagte in Bezug auf diese ganze Ersatztheologie, er las ein Buch, wurde neu ausgegeben, wo über das ganze Thema des Ersatztheologie ging. Und dieses Buch wollte beweisen, dass es biblisch ist. Und er sagt, markanterweise oder interessanterweise, in dieses gesamte Buch wurde ein biblisches Buch nicht erwähnt. Welche? Das Buch Sacharja. Weil das Buch Sacharja der Albtraum der Ersatztheologe ist. Der Albtraum. Warum? Weil das Buch Sacharja redet so klar über die Zukunft des Volkes Israel im Lande Israel. Ob es die Kirche passt oder nicht. Ob es die Ersatztheologe passt oder nicht. Wir können es nicht verdrehen. Und was steht da? Also erstens, lass uns zwei Stellen, die wir kennen, aber lesen. Sacharja 2, Vers 12, da gibt Gott eine Warnung. Und er sagt, denn so spricht der Herr, der Herrscher, nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Also Gott sagt, Geschwister, also uns sagt er, ich werde immer in der Israel schlussendlich stehen. Er warnt die Nationen. Ich bin sensibel, wenn es um das Volk Israel, um das Land Israel geht. Passt auf, ihr habt ein Problem mit mich, nicht mit irgendeiner Nation. Ich persönlich werde eingreifen. Eine andere Stelle lesen wir, Und dieser Text gilt auch Israel. Sacharja 4, Vers 6, das bekannte Wort. Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Sein bekannter, auch im Ersatz in Hebräisch, Lobe Chayil ve Lobe Koach ki im Beruchi. Nicht durch Kraft und nicht durch Herr, sondern durch meinen Geist. Und dieses Prinzip gilt auch für Israel heute noch. Ja, Israel ist weit entfernt davon. Das müssen wir auch ganz real sehen. Und das Wort Gottes redet über eine Zeit, der kommen wird. In dieser Zeit, der kommen wird, gibt es eine Bedingung. Das Volk Israel zurück im Lande Israel. Das sehen wir in Hesekiel, in Jesaja, die meisten kleinen Propheten und im Buch Sacharja. Warum? Weil es gibt eine Bedingung für den zweiten Kommen des Herrn. Das Volk Israel zurück im Land Israel. Und das Buch Sacharja, vor allem Kapitel 12, 13 und 14, sprechen sehr klar über diese Zeit am Ende. Noch vor aber diese Zeit kommt, und ich glaube, wir sind schon in der Wehe dieser Zeit, lesen wir in Sacharja noch etwas, in Kapitel 11. Wir müssen sehen, Sacharja ist nicht chronologisch, die Prophezeiungen sind nicht chronologisch. Die wiederholen sich, auch 12, 13 und 14. Es ist eine Prophezeiung über das Zeit des Ende, aber es ist eine wiederholende Gedanke und es ergänzt sich ständig. Aber in Kapitel 11, da redet Sacharja über das erste Kommen des Herrn. Er redet, wie Jesus für 30 Silberlinge verraten wird. Er redet über den Preis, welcher das Volk, ja die Priester bezahlt haben. Und schlussendlich ihre Hirte, den Messias, umzubringen. Es ist schon erstaunlich, wie Sacharja 500 Jahre vorher oder 400 Jahre vor Christus so klar über dies redet. Ja, sogar der Kaufpreis wird da vorausgesagt. Aber dann sagt er, Sacharja, natürlich der Herr, in Vers 15, da sprach der Herr zu mir: Nimm dir wiederum Geräte eines törichten Hirten. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, der Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern das Gemästete frisst und ihre Klauen zerreißt. Der Hirte, da ist dieser Hirte. Er wird genannt einen törichten Hirte. Achtung, in der biblischen Sprache ist töricht nicht dumm. Was ist ein Törichter im Wort Gottes? Im Psalm lesen wir, der Törichter sagt in seinem Herzen, es gibt kein Gott. Also in der biblischen Verständnis ist Törichterkeit sagen, es gibt kein Gott. Also Atheismus ist töricht. Und wir müssen verstehen, wir müssen mit den Menschen nicht diskutieren, ob es Gott gibt. Das Wort Gottes, Römer 1, 2 und 3, erklären uns ganz klar, der Mensch weiß, es gibt ein Gott. Er will es aber nicht wahrhaben und sagt, es gibt keinen. Weil wenn es Gott gibt, heißt es was? Du hast Verantwortung. Dann gibt es einen Schöpfer über dich und du kannst nicht machen und tun, was du willst. In diesem Moment steckst du in ein sehr großes Problem, wenn du dies erkennst. Und Gott erkennt dieses Problem. Und dort im Garten Eden fängt schon bei dem Sündenfall dieser Suche Gott. Mensch, wo bist du? Aber der Mensch will nicht. Also am besten zu sagen, es gibt kein Gott. Das ist der Antichrist, wo da beschrieben wird. Der törichten Hirten. Der sich selbst als Gott stellen wird. Da können wir noch Offenbarung nehmen. Daniel, was alles über den Antichrist gesagt wird. Und wir wissen vom Wort Gottes, sie werden den törichten Hirten annehmen. Das Volk Israel wird den törichten Hirten annehmen. Man fragt sich, wie ist dies überhaupt möglich? Wenn Hoffnungslosigkeit da ist, dann ist es möglich. Wenn das Volk Israel in eine Situation hineingeführt wird, wo sie selbst merkt, wir können gar nicht überleben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Zum Gott Abraham, Isaac und Jakob zu wenden oder der törichte Hirte anzunehmen. Und durch die ganze Geschichte Israel lesen wir immer wieder über falsche Messias, die gekommen sind. Der letzte große falsche Messias im Judentum ist der Rabbi Schneerson, der Rabbi von Lubavitch. Es gab gerade einen Kollegen von mir, der war jetzt in New York und er hat gesagt, du glaubst es nicht, ich war da in New York, du, da gibt es viele orthodoxe Juden und da war ein riesiges Schild, wie willkommen der Messias. Und das war ein Bild von diesem Rabbi, der schon vor ungefähr 20 Jahren gestorben ist. Das ist der letzte falsche Messias. Aber da geht es um einen Hirte, am törichten Hirte, der Antichrist selbst. Und darum gibt es diese Meinung, weil die Juden ihn annehmen werden, muss der Antichrist irgendwelche jüdische Abstammung haben. Das ist jetzt ein anderes Thema, nehmen wir jetzt nicht durch, aber das ist einer von diesen Verständnissen. Und diese Zeit wird kommen. Und ich glaube, diese Zeit kann schnell kommen. Weil wenn sie merken, sie können nicht allein. Und es kommt jemand, der die Probleme der Welt lösen wird, der Frieden garantieren wird, der Sicherheit garantieren wird, auf seine Art natürlich, dann wird auch Israel ihn annehmen als ihre Erlösung. Aber was sagt uns Zacharja? Was kommt auf Israel wirklich noch zu? Und da sehen wir Zacharja 12, 13 und 14. Und zeithalber können wir es gar nicht alles anschauen. Es ist sehr vieles. Und vielleicht noch ein Vers zum Antichrist, damit wir ein Verständnis haben, dass auch Jesus es schon vorausgesagt hat. Johannes Kapitel 5, Vers 43. Johannes 5, 43, da lesen wir: Johannes 5, 43. Und da sagt Jesus voraus in Vers 39: Ihr habt ein Werkzeug, um mich zu erkennen. Und dieses Werkzeug gilt auch unserer Länder. Auch unsere Nationen. Es gilt auch uns Schweiz. Ihr forscht die Schriften, Vers 39, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das Wort Gottes, der Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, aber das Alte Testament in diesem Kontext, gibt ein Zeugnis auf Christus hin. Ja, siehe, Zacharja 11, 30 Silberlinge, Jesaja 53. Der Opfertod Jesu Christi, der Gesalbte des Herrn. Psalm 22, der Jungfraugeburt, Jesaja 7, 1. Mose 3, Vers 15 und viele, viele andere Stellen. Alles hat diese eine Ziel, Jesus Christus. Ein Atheist sollte man sagen, nimm Gottes Wort und prüfe es. Setze es auf den Prüfstein. Prüfe es und du wirst erkennen, es erfüllt sich in Jesus Christus. Und siehe auch, die Erfüllung, was Israel angeht, ist biblisch. Und so lesen wir Vers 43, sagt Jesus, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. So sagt er schon, es wird ein Anti-Ich, also Antichristus kommen und den werdet ihr schlussendlich annehmen. Und das wird dann in der letzten Zeit, der Endzeit, wird dies geschehen. Bis sie merken, er war der Falsche. Aber was kommt dann auf Israel zu? Jetzt gehen wir zurück zu Zacharja Kapitel 12. Zacharja 12 bis 14. Da kommt ein Ausdruck 17 Mal vor. Das Ausdruck an jenem Tag. Und so sehen wir, dass Zacharja 12 bis 14 redet über eine gewisse Zeitspanne, wo alles, was da steht, sich erfüllen wird. Mit einziehen diese Zeitspanne hin zum tausendjährigen Reich. Ja, wir verstehen das tausendjährige Reich wortwörtlich. Gestern Morgen durfte ich noch in eine Bibelschule, Bibelseminar noch ein paar Lektionen geben. Und da fragte mich ein junger Mann, ja, was ist, wenn wir jetzt schon im tausendjährigen Reich leben? Ich sage, ja, das ist kein Problem. In Zürich gibt es einen schönen Zoo. Dann gehen wir zum Zoo. Da gibt es ein Löwengehege. Wenn ich dich reinschmeiße und du mit dem Löwe kuscheln kannst, ja, umarmen und so, dann heißt anhand von Jesaja, dass wir im tausendjährigen Reich uns befinden. Wenn aber, ja, nicht, dann wirst du es im Himmel wissen, dass es nicht so war. Und wir werden es definitiv auch wissen. Okay, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Wenn wir Jesaja 11 lesen, ja. Jesaja 11 muss man einfach wortwörtlich verstehen. Aber es ist alles hin zum tausendjährigen Reich. Eine Friedenszeit auf Erde, welche die Menschheit noch nie kannte. Eine Zeit, wo Christus selbst da auf Erde herrschen wird. Wo Israel, wo Jerusalem der Mittelpunkt der Welt sein wird. Und wir, Gemeinde, mit ihm. Ja, wir denken immer, dass wir im Himmel sein werden, stimmt? Aber wir sind da, wo unser Herr ist. Und wo ist der Herr dann? Im tausendjährigen Reich? Da auf Erde. Ja, wie wir es verstehen müssen, ich weiß es auch nicht ganz genau. Aber es wird wunderbar sein. Ja. Also ins zum tausendjährigen Reich und wir sehen diesen Ausdruck an jenem Tag. Und was lesen wir da in Kapitel 12, 13 und 14? Ich möchte kurz zusammenfassen. Kapitel 12, die Verse 1 bis 9, ich lese es jetzt nicht, er lässt die Nationen der Welt gegen Israel marschieren, weil er Israel zuerst demütigen will, um es danach zu retten und gleichzeitig die Reiche der Welt zu richten. Also, die Nationen werden sich gegen Israel wenden. Das wird eine Demütigung Israels sein, bis sie ihm erkennen, dem sie durchbohrt haben. Und dann wird Israel selbst zu Werkzeug Gottes sein, um die Nationen zu richten. Wir lesen Kapitel 12, 10 bis 14. Gott wird seinen Geist über Jerusalem ausgießen, damit sie ihren Messias erkennen und im Lichte dieses Erkenntnis zur Buße kommen. Wir lesen Kapitel 13, Israel wird gereinigt, Israel wird gesichtet, Israel von allen Feinden befreit, Kapitel 14, und dann Israel dem Herrn vollkommen geheiligt hinein ins tausendjährige Reich. Ja, lass uns einzelne Stellen lesen. Das Ganze beginnt ja mit Vers 1, Kapitel 12. Und dieser Vers ist extrem wichtig. Wir müssen das Wort Gottes genau lesen. Meine Bibelschullehrer damals in der Bibelschule sagte uns, ihr dürft das Wort Gottes nicht wie einen Roman lesen. So schnell, schnell. Ich habe ja noch 500 Seiten, also ich muss ein bisschen schneller lesen. Ihr müsst es langsam lesen, konzentriert lesen. Jedes Wort prüfen und diese Frage stellen, warum steht es so, wie es steht? Es hat alles einen Grund. Und Geschwister, ich garantiere euch, wenn das Wort Gottes so liest, ihr werdet so viel Neues erkennen. Und da habt ihr ein Problem, weil ihr wollt immer mehr und mehr und mehr. Und es wird nie aufhören. Nie aufhören. Es ist mehr nur als viele schöne Geschichten, wo unsere Kinder ja in der Sonntagsschule lieben. Ja, ich sehe es, mein jüngster Sohn, der Vierjährige, der hat auch seine Lieblingsgeschichte. David und Goliath. Er hat sich nur nicht entschieden, ob er der große Goliath sein will oder David. Ja. Er will immer der Sieger sein, aber er will auch groß sein. Die Geschichte Jona, das ist auch sehr faszinierend. Und so weiter und so fort. Aber es geht um mehr. All diese Geschichten haben eine Botschaft. Es ist alles ein Teil und offenbart uns Gottes Heilsplan. Und in Vers 1 lesen wir was? Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Er beginnt mit das Wort Last. Also etwas, was auch für Gott nicht einfach ist. Es kommt im Buch Malachi auch so vor. Es ist ein Last, welche da weitergegeben wird über Israel. Aber wer ist es? Wer ist der Herr? Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet. Und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Gott offenbart sich als wer? Als der souveräne Gott. der Himmel und Erde geschaffen hat und der dem Mensch Leben gab. Er spricht, nicht irgendjemand. Der einzige wahre Gott spricht. Gott offenbart sich als ein souveräner Gott. Das ist ganz, ganz wichtig, Geschwister, dass wir verstehen. Gott ist nicht abhängig von uns. Gott ist ein souveräner Gott. Und Gott hat einen Plan festgelegt, ob es die Nationen passt oder nicht, ob es der UNO passt oder nicht. Gott hat Israel für das Volk Israel bestimmt, das Land Israel, ob es uns passt oder nicht. Und dann, also der Gott, Gottes Souveränität, wir haben verschiedene Stellen, wo wir es lesen, Jesaja 46, Entschuldigung, Vers 9 bis 10. Ihr könnt es gerne zu Hause noch öffnen. Aber es geht, was in Vers 1? Diese Worte lassen uns alles nachfolgende Gesagte im rechten Licht sehen. Alle Viren und Kriege, alle Verführung und Vernichtung, alle Bewahrung und Errettung gehen von dem aus, der auf dem Thron sitzt. Er hat alles unter Kontrolle. Und da geht es, lass uns Vers 2 und 3 lesen, um eine Stadt. Es geht um Israel, aber es geht auch um eine Stadt Jerusalem. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalem. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Also er sagt, nochmal Vers 2, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker. Wenn man die Geschichte Jerusalems sieht in den letzten 2000 Jahren, Vernichtungen, Zerstörungen, Nationen haben um diese Stadt gekämpft, Weltreich haben um diese Stadt gekämpft und der Kampf um diese Stadt hat noch nicht aufgehört. Die Nationen sind wie besoffen, wie unter einem Rausch, wenn es um diese Stadt geht. Und dieser Rausch hört nicht auf. Warum? Weil Gott es so festgelegt hat. Die Gier, die Bewohner gerade diese Stadt zu vernichten und gerade diese Stadt zu besitzen, wird der Nachbar Israels wie ein Rauschdrang zu Kopf steigen. Erst 7. Oktober, Geschwister. Wie hat Hamas diesen Angriff genannt? Der Angriff zur Befreiung von El-Quds, Befreiung Jerusalems. Merken wir es? Wenn es um Jerusalem geht, sind sie wie besoffen. Und das ist das ständige Reden auch in den vielen islamischen Organisationen. Befreiung Jerusalems. Ich möchte aber einen Nebensatz noch sagen. Wenn wir denken jetzt, ja, das sind die Fanatiker, sind wir besser? Wo befindet sich die Botschaft der Schweiz in Israel? In Tel Aviv. Was heißt das über uns? Auch wir denken nicht nüchtern. Auch wenn wir über Jerusalem denken, denken wir nicht nach internationalem Gesetz. Denken wir nicht nach dem Verstand. Denken wir nicht, jetzt für uns biblisch. Warum? Das Hauptstadt Israel ist welcher Stadt? Stadt Jerusalem. Nicht Tel Aviv. War es doch nie. Aber wir sind nicht bereit, die Botschaft nach Jerusalem zu bringen. Und dem akzeptieren wir nicht, dass Jerusalem die Hauptstadt Israel ist. Alle haben Trump damals kritisiert, ob wir jetzt für ihn sind oder gegen ihn, das ist ein anderes Thema. Alle haben ihn kritisiert, die Politiker der Welt. Du wirst einen Weltkrieg ausbrechen lassen. Wisst ihr, es ist schon absurd, der in den Medien als der größte Kriegshetzer gesetzt wird, hat kein einziger Krieg geführt. Hat die meisten Friedensverträge unterschrieben lassen. Das war der Trump. Aber wenn man die Menschen auf der Straße fragt, wer ist der Schlimmste? Trump. Wer ist der Beste? Obama. Obama hat Kriege geführt. Hat keinen einzigen Friedensvertrag fertiggebracht. Er hat nichts gemacht. Aber das sieht man, wie krank unsere Welt eigentlich ist. Wir sind nicht mehr fähig, Fakten zu testen. Und auch wie in der Schweiz nicht. Wir setzen unsere Botschaft nicht in Jerusalem. Als ein Statement. Wir müssen auch sehen, alle UNO-Resolutionen hat die Schweiz immer gegen Israel gestimmt in den letzten 7 Monaten. Immer. Das sollte uns eine Warnung sein. Weil wir sind so stolz über unsere Neutralität, stimmt's? Unsere Neutralität haben wir schon lang abgelegt. Wir sind nicht neutral. Wenn wir neutral wären, dann müssen wir gar nicht in der UNO sein. Aber wir sind nicht neutral. Wir uns, ja, wenn wir so denken. Und es geht ja nicht nur um die Länder rundherum. In diesem Text lesen wir, der Wahn, die Vernichtung Israels, weil die Welt endlich, das ist der Gedanke, befrieden. Zu das wird es kommen. Ja, wir lesen da nochmal, erstmal, nochmal Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkeil für alle Völker ringsum. Dann lesen wir Vers 3. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein. Das Laststein, das war eine Art wie Gewicht, wo die jungen Männer sich gemessen haben, wie stark sie sind. Aber dieser Laststein wird sie vernichten. Es ist ein Stein, was sie gar nicht tragen können. Und da steht für alle Völker, nicht nur die Völker ringsum, nicht nur die islamischen Männer, alle Völker, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Warum werden alle Heidenvölker sich gegen Israel wenden? Der 7. Oktober hat uns gezeigt, wie schnell es geschehen kann. Wie schnell Israel als Sündenbock gestellt wird. Wie schnell Israel als die gestellt wird, der schuld ist an allen Problemen. Wir müssen auch da wieder ein bisschen den Verstand benutzen. Ist der Konflikt in Israel der größte Konflikt der Welt? Nein. Es ist jetzt von ihrem Maß einer der kleinsten Konflikte. Wir reden über Hungersnot. Wer von euch glaubt, dass es in Gaza Hungersnot gibt? Ihr müsst jetzt keine Hand strecken. In Gaza gibt es kein Hungersnot. Es gibt Not, aber kein Hungersnot. Und wenn ihr ein Bild gesehen habt von einem Junge, der wirklich am Verhungern ist im Spital, sucht dieses Bild und sucht ein bisschen weiter. Und ihr werdet das gleiche Bild sehen, wo der Vater nebenan sitzt. Der Junge ist schwer krank. Und der Vater ist wohl, hat viel gegessen. Ja, es hat mit dem nichts zu tun. Wir müssen auch da aufpassen, was uns alles so gesagt wird. Wir müssen schon sehen, die Not in Gaza ist groß, in dieser ganzen Streife. Das ist ein Resultat eines Krieges, der grausam ist. Krieg ist grausam. Krieg ist schlimm. Da kommen die meisten, die schlussendlich in einem Krieg umkommen, sind immer die Unschuldigen. Aber unschuldig ist man nie ganz, weil man immer ein Teil vom Ganzen ist. Das sehen wir auch im Wort Gottes. Aber jetzt Konflikte. Hungersnot. Wisst ihr, was Hungersnot heute gibt? In Sudan. In diesem Bürgerkrieg in Sudan 10 Millionen Menschen leiden und akute Hungersnot. Habt ihr jemals einen Bericht gehört, dass Flugzeuge über Sudan Lebensmittel nach unten bringen? Habt ihr jemals einen Bericht gehört? Nicht einmal. Und da sieht man, es geht nicht um der Hungernde. Es geht um was anderes. Es ist ein klarer Angriff gegen Israel. Man will Israel bewusst schlecht darstellen. Habt ihr bemerkt, dass die meisten Flüchtlinge, wo wir in der Schweiz momentan haben, kommen aus dem Nordsyrien? Das sind alles Kurden. Habt ihr jemals gehört, dass die Politiker über das kurdische Problem reden? Kurdische Probleme meine ich, dass die Kurden einen eigenen Staat brauchen. Das ist ein großes Problem. Das sind über 30 Millionen Menschen. Das ist eine Volksgruppe, eine ethnische Volksgruppe, die ihre Geschichte auch 1000 Jahre zurückgeht. Habt ihr jemals gehört, dass man redet, es ist Zeit für eine Gründung des kurdischen Staates? Nein, weil wer will Probleme haben mit Iran? Wer will Probleme haben mit Türkei? Keiner. Habt ihr jemals gehört, wie ganze Volksgruppen in China unterdrückt werden? Auch viele Christen. War jemals eine UNO-Resolution dagegen? Nein. Wer will Probleme haben mit China? Unsere Welt ist krank. Und so wendet sich dieses Blatt gegen Israel schlussendlich. Und der Welt wird Israel, die Juden, als Sündenbock sehen. Und werden alle, weil schlussendlich Israel angreifen. Das heißt was? Dass man Israel nicht besiegen kann. Sie haben immer wieder versucht, auch die Länder, die jetzt Israel angreifen, sie werden es versuchen und nicht, es wird ihnen nicht gelingen schlussendlich. Aber dann wird ein Zeit kommen, wo ein massiver Angriff gegen Israel kommen wird. Und Jerusalem wird belagert und das muss, wir müssen da ganz nüchtern sein. Jesaja ergänzt diesen Angriff und er sagt in Jesaja Kapitel 13, Vers 8, da steht, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen, 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Jetzt müssen wir sehen, es geht um nicht um dies, was 70 nach Christus geschah, sondern es geht um an jenem Tag, an diesem Tag am Ende. Und dieser Krieg wird dazu bringen, dass 2/3 der Bevölkerung im Land durch diesen Krieg und Kriegsgeschrei, durch die Katastrophen, die kommen werden, umkommen werden. Der 7. Oktober, was da geschah, wird auch da in Jesaja 14 beschrieben, auf eine andere Art und Weise. Ich lese Vers 2 und ich weiß, diese Verse sind nicht einfach. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Da müssen wir sehen, diesmal versammelt Gott sie. Und wenn am Anfang es so aussieht, dass Gott nicht handelt, ja, wir sehen es noch. Und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Kein einfacher Vers. Da wiederholt sich der 7. Oktober. Ich glaube, das ist die Rede über Ostjerusalem da, weil es steht die Hälfte der Stadt. Das heißt, es wird ein massiver Angriff kommen gegen Jerusalem und man will das gesamte Osten wahrscheinlich Juden reinmachen. Aber das ist die Bedingung der Palästinenser für eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Bedingung ist, dass wenn es zu einem palästinensischen Staat kommt, dass das Staatsgebiet Palästinas dann judenrein ist. Das heißt, man muss 850.000 Juden müssen umgesiedelt werden. Das wäre, als würde Israel sagen, ja, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung, aber Israel muss araberrein sein. Da müssen 2 Millionen Araber umgesiedelt werden. Das würde kein Land auf dieser Welt akzeptieren. Sehr wohl, wenn Juden umgesiedelt werden. Einfach so nebenbei, dass man ein bisschen merkt, was da geht. Aber da sehen wir, dass dann, wenn dieser Krieg kommt, an diesem Tag, das Ende, das lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 12, dann wird 2/3 umkommen. 1/3 bleibt. Aber dann lesen wir auch die andere Seite. Wir wissen, alles hat ein Ziel. Aber dieses, Vers 9 von Kapitel 13 lesen wir, aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läuten, wie man Silber läutet. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Der Herr ist mein Gott. Wer wird es sagen? Der Überrest im Land. Der Überrest in Jerusalem. Da wird das nationale Bekehrung des Volkes Israel beschrieben. Der Herr ist mein Gott. Wir lesen in Bezug auf dies, was kommt. Vers 3 von Kapitel 14. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Geschwister, was wir da lesen, das ist nicht einfach für die Nationen. Weil diesmal, wenn sie dachten, sie haben Erfolg gegen Israel und sie den Sündenbock Israel jetzt vernichten haben, weil sie merken, es ist Gott, der sie zum Land Israel brachte. Und auf diesem Moment wird Gott gegen die Nationen kämpfen. Und es steht alle Nationen, die sich gegen Israel und somit gegen Gott sich gewendet haben. Dann kommt das Zorn Gottes über die Nation. Und nochmal, warum das Ganze? Israel als Sündebock. Israel ist schuld an allem. Und nochmal, Geschwister, habt ihr gemerkt, wie schnell das passiert ist? Wie schnell auf der Straße Berns diese Stimmung da ist? Ich bin auch überrascht, wie die Menschen heute nicht mehr fähig sind, Fakten zu studieren. Aber ich kann sie nicht ganz Schuld geben. Ich habe mir eine Gewohnheit gemacht, nicht die Schweiz Nachrichten zu hören. Der SRF, ja. Ich habe mir das, aber letztens habe ich den Fehler gemacht und ich war im Auto und ich habe Nachrichten gehört. Meine Frau saß neben mir und sie hat gemerkt, ich wäre ganz nervös. Weil ich kannte ja die Fakten von anderer Seite. Ich war überrascht, wie einseitig es vermittelt wird. Und das ist eine Warnung an uns. Erstmal das große Problem, wir zahlen noch für diese Radiosender und Fernsehen. Aber ja, was soll ich machen? Ich muss auch Steuern bezahlen. Ja. Aber wir werden einseitig, wird die Information uns gegeben. Wir haben ein sehr großes Problem. Ich gebe ein Beispiel. Könnt ihr euch erinnern, am Anfang des Krieges war ein Bericht, Israel hat ein christliches Gebetshaus bombardiert. Könnt ihr euch erinnern? Das war in aller Munde. Und dazu noch ein Spital nebenan. Israel hat ziemlich schnell gezeigt, es war nicht der Fall. Es war eine fehlgeleitete Rakete des Hamas. Jetzt kam aber raus, wo man ja etliche hochrangige Hamas und islamische Dschihad-Leute verhaftet hat, dort in diese eine Spital, wo angeblich ein Spital war. Sie gaben zu, nein, das haben wir offensichtlich, haben wir das geschossen. Wir wissen, wie die Europäer und die Investoren denken. Wir werden Israel Schuld geben. Und auch wenn es bewiesen worden ist, dass Israel nicht schuld ist, was ist geblieben? Israel ist schuld. Diese Bilder sind geblieben. Da müssen wir sehr aufpassen, Geschwister. Ihr habt mitbekommen, dass 6 Hilfspersonen, ein Hilfswerk, umgekommen sind. Aus Neuseeland, Australien und ich glaube noch 2 europäische Staaten. Ein tragischer Fall in einem Krieg. Israel hat sich gerade entschuldigt. 2 hochrangige Offiziere wurden ihrer Stellen, mussten zurücktreten. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass unter diese Hilfswerke waren bewaffnete Terroristen. Und da bekommt das Ganze ein anderes Bild. Was ist uns geblieben? Die 6 Toten. Nochmal tragisch. In diesem Krieg hat so viel Elend. So viel Elend. Aber Israel Schuld zu geben, das ist ein Problem. Ja, man kann sagen, warum so brutal? Warum so hart? Etliche Kollegen, ihre Söhne sind heute in der israelischen Armee. Und diese Söhne berichten, was sie dort erleben. Kein Ort ist sicher. Egal, wo man hingeht. Man weiß nicht, von wo sie kommen. Überirdisch, unterirdisch, Gebetshaus, Schule, Kinder, Frauen, überall. Dahinter sind die Terroristen. Okay, lass uns die Schweizer Armee schicken. Die sollen das dann erledigen. Nein, da werden wir was erleben, ja. Es ist nicht einfach. Und ja, auch auf der anderen Seite läuft nicht alles sauber in Israel. Aber wir sehen eins, Geschwister. Auch für Israel. Gott geht auch mit Israel ins Gericht, dass sie schlussendlich was? Ihm erkennen. Nochmal, er sorgt dafür, dass es keine menschliche Lösung des Konflikts gibt. Er sorgt dafür, dass die Araber eins verstehen, das Land gehört den Juden. Die Juden werden aber erst in Frieden im Land ihrer Väter leben können, wenn sie Jesus als ihren Messias angenommen haben. Das ist die Bedingung für Frieden im Land. Ich weiß, es gab auch jetzt viele Botschaften in Bezug auf die Gazastreife, wie es jetzt dies erfüllt, dass es ein Ort der Landwirtschaft wird und Herde und so weiter. Geschwister, wir müssen eins sehen. Das ist nicht das, was Wort Gottes verheißt. Das alles wird sich erfüllen ins tausendjährige Reich hinein. Aber es verheißt, dass es noch zu einem Chaos kommt. Und wenn sie ihm anschauen werden, den sie durchbohrt haben, dann wird das Heil für Israel kommen, aber erst dann. Vers 10 von Sacharja 12 lesen wir. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden über ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Da lesen wir über die nationale Bekehrung. Da lesen wir über dies, was wir auch in Kapitel 13 gelesen haben, wo Gott sagt, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Dorthin wird Gott Israel führen. Das ist der schlussendliche Ziel. Und das dürfen wir auch als Christen nicht vergessen. Wenn wir für den Frieden Jerusalems beten, ist das nicht der Friede heute. Weil jeglicher Friede, der heute kommen wird, ist ein Friede für kurze Weile. Wisst ihr auch warum? Weil der Mensch böse ist. Es gibt ja einen bekannten Schweizer Friedensaktivist, ich sage seinen Namen nicht. Er meint es vielleicht gut, aber dieser Friedensaktivist betont immer wieder, der Mensch ist gut. Ja, der Rudi hat es gesagt. Nein. Er muss nur unsere Gesellschaft mal sehen, wie wir miteinander umgehen, wie viel Streit und Zank es gibt. Ich muss nur mal in meiner eigenen Nachbarschaft sehen, wie Nachbarn gegen Nachbarn gehen, wie sie bereit sind, einen anderen ins Gericht zu ziehen, wegen einer Zaun, der vielleicht 5 Zentimeter zu groß ist. Ja, alles so Sachen. Jede zweite Ehe in unserer Gesellschaft geht leider auseinander. Aber das ist ein Resultat von was, Geschwister? Der Mensch, der ein Sünder ist. Der Mensch ist nicht gut. Das Wort Gottes lernt uns, dass wegen der Sünde der Mensch vom Geburt an eigentlich böse ist. Eigentlich. Ich merke das an meinem jüngsten Sohn. Er ist ganz in Liebe. Aber ich bin überrascht, wie viel Sünde in einem kleinen Kind schon stecken kann. Ja. Gerade gestern, Mama sagt, du darfst rausgehen, aber du gehst nicht zu den Nachbarn, es ist Mittagpause. Ich kam nach Hause und sagte, du, wo ist der Mike? Ja, der ist draußen mit dem Fahrrad. Nein, sein Fahrrad steht beim Nachbarhaus. Ja, die Mama kam, Tür ging auf, der Mike sah der Mama, er hat nichts gesagt. Er ging schnell raus, auf dem Fahrrad, wieder nach Hause. Was wusste er? Ja, dass es falsch war. Sünde, so ist der Mensch. Ja. Das ist noch ein harmloses Bild. Aber der Mensch ist nicht gut. Wir müssen sehen, warum leben wir in einem Land, der so einen Frieden hat, wie wir es heute haben. Wir haben eine tiefe christliche Prägung, der aber verloren geht. Es bleibt nicht so. Und nochmal, auch unsere Einstellung gegenüber Israel. Ob es uns passt oder nicht, ob Israel uns sympathisch ist oder nicht, das ist ein Gott egal. Gott sagt, wer euch antastet, der tastet mein Augapfel an. Gott sagt Abraham, wer Israel segnet, wird gesegnet. Und wer Israel verflucht, der wird verflucht. Dieser Segen gilt nicht nur Abrahams, er gilt den gesamten Nachkommen Abrahams, auch Israel heute. Nochmal, ob es uns passt oder nicht. Und somit haben wir eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, in dieser Zeit, wo kommt, Licht und Salz zu sein. Wir haben eine Verantwortung, auf der Seite Gottes zu stehen. Und was Israel angeht, in aller Klarheit zu sagen und unsere Nation auch zu warnen, wir wollen nicht gegen Israel uns wenden, weil dann wenden wir uns gegen Gott. Wir wollen für den Frieden Jerusalems beten, das ist ein Hoffnungsgebet. Herr, komme bald. Herr, erlöse diese Welt von ihrem Zustand, wo sie sich selbst zerstört. Selbstzerstörung ist ein Resultat der Gottlosigkeit. Die Gottlosigkeit ist heute in aller Munde. Die meisten Unis, auch in der Schweiz, haben ihren Ursprung wo? Im Christentum. Im 18. Jahrhundert hat man gesagt, wenn ein Mann Wissenschaft studieren will, muss er erst Theologie studieren. Er muss erst Erkenntnis haben von Gott, noch vor er überhaupt in Wissenschaft einsteigen kann. Weil da beginnt alles, in der Erkenntnis von Gott. Diese Institute heute, die damals noch sehr christlich geprägt waren, sind heute diese Institute, die das letzte Glaube von den Menschen noch wegnehmen. Törichte Institute. Ja, man kann da viel lernen. Und trotzdem sind sie töricht, weil sie Gott ablehnen. Geschwister, lasst uns nicht schämen. Wir haben die rettende Botschaft. Lasst uns nicht schämen über diese Hoffnung, die in uns lebt. Ich glaube, wir Christen schämen uns oft, nicht? Wir sind nicht bereit, offen, in aller Klarheit, über Gottes Plan zu reden, über den Maßstab Gottes zu reden, über die Art und Weise, wie Gott sich offenbart. So oft schweigen wir einmal zu viel, als einmal ein bisschen mehr zu reden. Wir müssen uns nicht schämen, weil wir haben Gottes Wahrheit, Gottes Wort. Wenn wir es nicht verkündigen werden, wer wird es dann verkündigen? Heute ist noch Gnadezeit, auch für unsere Nation. Aber es kommt der Tag des Gerichts, wo für die Nationen kein Gnade mehr gibt. Heute ist Gnadezeit. Deshalb heute und jetzt erkennen wir, wir sind in der letzten Phase dieser Endzeit geschehen. Wie lange es noch sein wird, ich weiß es nicht. Aber genau darum, umso mehr, Geschwister, wollen wir was? Klar stehen. Das Christentum heute steht nicht mehr klar. Wenn das ganze Genderwahn sogar in Gemeinde hineinkommt. Wenn man nur noch über Liebe predigt, aber nicht die Liebe Gottes vom Wort Gottes. Wenn man nicht mehr das gesamte Ratschluss Gottes predigt. Wenn man nicht mehr Sünde erwähnt beim Namen. Dann haben wir keine frohe Botschaft mehr. Keine rettende Botschaft. Der Mensch muss verstehen, er geht ohne Gott in die Dunkelheit. Verloren. Er muss erkennen, er ist ein Sünder. Das gilt für die Juden so wie für jeder andere. Und wir haben diesen Auftrag, diese Botschaft zu verkünden. Geschwister, ich glaube, die letzte Zeit steht unmittelbar vor der Tür. Der Herr kommt bald. Deshalb, lass uns Licht sein. Lass uns wirken, solange es noch Tag ist. Lass uns für Israel auch beten. Dass dort in Israel die Geschwister ein klares Zeugnis ablegen. Genau das möchte ich jetzt noch machen. Amen. Ja, aber Vater, wir danken dir. Dass wir sehen, du offenbarst uns deinen Plan. Du zeigst das Resultat von Menschen, die weit entfernt von dir leben. Der Resultat, dass der Mensch sagt, es gibt keinen Gott. Der Resultat der Törichtkeit, wo schlussendlich der Antichrist angebetet wird als Gott. Wir sehen, wie die Nationen der Erde, Herr, sich gegen dich wenden werden und somit gegen das Volk Israel. Es ist ein Werk des Teufels schlussendlich, aber in all dem sehen wir, Herr, wie du alles unter Kontrolle hast. Und dass das allem, diese ganze Elend und Übel, wo über diese Welt kommen wird, ja auch über Israel dazu führen wird, dass du dein Reich aufstellen wirst. Israel wird erkennen, denn sie durchbohrt haben, Jesus Christus. Sie werden erkennen, was es heißt, 2000 Jahre Nein zu Gnade, Herr. Nein zu ihrer Erlöse. Es kommt zu dieser nationalen Bekehrung Israel. Aber Herr, wir haben gelesen, was über Jerusalem noch kommen wird, was über Juda und Israel kommen wird, über diese ganze Region, es wird schlimm sein. Aber genau darum beten wir für die Geschwister im Land Israel, seien es die messianischen Juden, seien es die gläubigen Araber, seien es die gläubigen Palästinenser. Herr, gib ihnen Mut, Kraft und Zuversicht, eine klare Botschaft zu verkündigen. Herr, es ist so schön zu sehen, wenn Araber und Juden gemeinsam dich loben und preisen und zeigen, Friede ist möglich. Wo ist es möglich? Wie ist es möglich? Wo du im Mittelpunkt bist. Wo du die Menschen erlöst hast. O Herr, schenk die Geschwister im Land. Und wir danken, dass wir sehen, dass die Gemeinde in Israel am Wachsen ist. Wie danke, dass wir sehen, wie viele Palästinenser, auch Moslems, anfangen zu suchen und dich finden in dieser ganzen Dunkelheit und Elend. Aber Herr, wir beten auch für unsere Nation. Ich möchte einfach für den Christen beten, für die Gemeinde in der Schweiz, dass wir nicht weltlich werden, dass wir klar stehen, dass wir biblisch bleiben, dass wir in der Abhängigkeit von dir bleiben, dass wir nicht eine oberflächliche Botschaft verkünden, sondern in aller Klarheit diese einzige rettende Botschaft mit all seinen Facetten verkünden. Aber dass wir auch dies vor Augen haben, was noch kommt. Ja, Herr, wir beten für den Frieden Jerusalem. Wir wollen dir keine Ruhe geben. Und diese Maranatha, Herr, komme bald, wollen wir beten. Wo du uns zu dir holst und du wiederkommen wirst, um dein Friedensreich auf Erde zu stellen. Wo die Menschen der Erde nur noch einen Gott anbeten, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ja, Herr, wir beten. Komme bald. Amen.